Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist Gottes Wort. Das ist der letzte Text von unserer Serie über Jüngerschaft. Wir sind seit Januar dran, 12 Predigten zu dieser Serie. Und der Missionsbefehl, das sind so die letzten 3 Sonntage, wo wir jetzt mit dem unterwegs sind. Letzte Woche habe ich gestartet. Am 30. Juni geht es mit dem dann zu Ende. Er ist berühmt, er ist auch berüchtigt, der Text. Ich meine, das Wort Missionsbefehl, das hat so viele Ecken und Kanten. Dass Gott uns etwas befehlt, ist ja schon provokativ. Dass er sagt, du musst jetzt das machen. Das ist der Sinn, den ich dir auf den Weg gebe und das machst und dann bist du richtig. Und dann, wenn der Befehl Mission ist, Mission in einer Zeit, wo Mission etwas ist, was provoziert, was anstößt, was die Leute hässig macht, dass Christen oder Moslems auf die Idee kommen, andere zu missionieren, ihnen ihre Überzeugungen aufzudrücken. Beim Aufdrucken merken wir schon, Mission ist auch falsch verstanden worden, ist voll mit Missverständnis, ist missbraucht worden in unserer Zeit, zum Kolonialisieren von dieser ganzen Welt durch die Europäer. Missbrauch, Fehler in diesem Text. Aber er ist fantastisch und kraftvoll. Und es lohnt sich, reinzuschauen, an dem vorbeizuschauen. Es ist auch ein Stück wie der Pfingsttext, weil der Missionsbefehl geht los. In dem Moment, wo der Petrus nach dem Empfang vom Heiligen Geist Türen öffnet und rausgeht auf den Platz, auf die Strasse in Jerusalem und anfängt zu verkündigen. Dort geht der Missionsbefehl los, die Umsetzung von dem Befehl. Wir müssen den Text gut verstehen. Wenn wir ihn anschauen, merken wir, dass er eigentlich 4 Befehle hat. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. 4 Befehle sehen wir hier. Aber wenn wir genau anschauen in die griechische Übersetzung, merken wir, dass es eigentlich nur ein Befehl ist, nämlich Macht zu Jüngern. Das ist das einzige Verb, das wirklich als Befehlsform, als Imperativ formuliert ist im griechischen Originaltext. Und die anderen 3 Worte, das sind sogenannte Partizipien, das sind begleitende Verben, die erklären, wie der eine Befehl auszuführen ist. Also es heisst eigentlich, macht Jünger, indem ihr erstens hingeht, zweitens tauft und drittens lehret. Und diese 3 Begriffe gehen wir entlang in diesen 3 Gottesdiensten. Wir sehen auch, dass es ein Nachhat und ein Vorhat gibt. Higo, das ist die Zeit, wo wir auf der Suche sind. Wo sind unsere Jünger, unsere Menschen vom Frieden, wo wir uns investieren sollen? Nachhat von denen die Begleitung aus, unterwegs sein mit den Menschen, wo uns Gott aufs Herz legt. Was auch wichtig ist, wir machen Menschen zu seinen Jüngern, zu den Jüngern von Jesus und nicht zu unseren Jüngern. Niemand soll mir oder uns nachfolgen. Wir sollen Menschen in die Nachfolge von Jesus bringen. Und das Letzte, was wichtig ist so in der Einleitung, ist, dass der Befehl, dass der eingebettet ist, wie eingeklammert ist in das biblische Denken von Bund und Königreich, wo Teil ist gesehen von der ersten 2 Predigten von dieser Serie. DNA, der genetische Code vom Königreich, da sehen wir im ersten Teil. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Da sehen wir, wie Jesus da steht und sagt, mir ist Macht gegeben, mir ist Kraft gegeben und die gebe ich jetzt euch. Es ist wie, wenn der Polizeikommissar seinen Polizisten die Uniform gibt und der Badge gibt und sagt, und jetzt geht auf die Strasse und macht euren Dienst, aber ihr geht mit dieser Ausrüstung. Ihr geht in der Autorität von mir, so wie ich in der Autorität von meinem Vater unterwegs bin. Es ist also ein Unterwegs, das getragen ist von einer gewaltigen Autorität. Und die DNA vom Bund, von der Bundesbeziehung, die sehen wir im zweiten Teil. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dort wird sichtbar, der Vater schließt den Bund mit uns. Und wenn wir den Bund erneuern, durch unsere Entscheidung mit ihm unterwegs zu sein, dann ist der Bund ein Schutz, eine Sicherheit. Ist das unser Boden, wo wir drin leben? Und aus dieser Sicherheit, aus dem Dreizehn in einem unverbrüchlichen Bund mit dem mächtigsten Herrscher der Welt, aus diesem Bund heraus handeln wir in einer ganz anderen Haltung. Unsere Gehorsam, dem Befehl gegenüber, hat ein anderes Gefühl dahinter. Es ist nicht mehr ein Leistungsauftrag, den ich erfülle, sondern es ist ein Ausdruck von dem, was ich bin. Ich bin autorisiert. Ich bin Kind von Gott. Und aus dem heraus handle ich den Befehl. Nur in diesem Paket, aus dieser DNA heraus, können wir den Befehl leben, ohne dass es etwas ist, was uns schlucht, uns kaputt macht, uns auslaugt, uns gesetzlich macht oder wir anfangen, das zu missbrauchen, um uns selber gross zu machen. Das ist die DNA, die es braucht. Und diese DNA brauchen wir. Der Bund und die Autorität von einem mächtigen Gott. Und wenn wir die haben, dann können wir das so umsetzen, so leben, wie es denkt ist. Dann passiert das aus dem heraus, wo wir sind. Und es ist nicht etwas, was wir machen, obwohl wir eigentlich ganz anders sind. Und heute eben der zweite Teil. Macht Jünger, indem ihr taufet. Jetzt ist so der Moment of Truth, der Moment von der Wahrheit. Wer von euch hat denn schon mal jemand anders getauft? Ups. Also bedeutet das jetzt, dass ihr alle anderen ungehorsam sind dem Auftrag gegenüber? Jesus sagt uns das allen. Sieht schlecht aus um uns, wenn man das so versteht, oder? Und fahren nicht zu fest in die Quere kommen. Das ist sehr nett, das ist gut. Wir kommen. Ich glaube, die Antwort ist nicht richtig. Ich glaube, ganz viele von euch machen das. Und es ist wegen dem auch wichtig zu verstehen, was ist eigentlich gemeint mit dem, dass wir den Auftrag auch besser verstehen können. Von dem mal im ersten Teil, was ist denn eigentlich Taufe? Was steckt da alles dahinter? Und dann aus dem heraus zu verstehen, was der Auftrag ist. Weil es kann ja nicht sein, dass wir nur dem Gefallen gegenüber gehorsam sind, wenn wir das machen, was ja viele von euch nicht machen oder auch gar nicht Gelegenheit bekommen, wegen uns Pfarrer zum Beispiel. Oder? Was ist Taufe? Taufe ist sichtbare Teil von einem unsichtbaren, von einem geistlichen Prozess. So wie die Spitze von einem Eisberg, wo man sieht, und unten drunter ist die grosse Substanz, das Geistliche, das passiert. Das ist der sichtbare Teil von dem Ganzen. Und wenn man so über Taufe nachdenkt, dann ist das, was man immer wieder hört. Ja, wenn es doch um mein geistliches Leben geht, um mein Herz, um meine Seele, dann warum soll ich denn mich taufen lassen, so etwas Äußerliches machen, wenn es doch aufs andere drauf ankommt? Und in dem Bild vom Eisberg wird sichtbar, dass das eigentlich eine komische Frage ist. Weil der äußere Teil von der Taufe ist Teil von einem ganzen Paket, wo Jesus uns aufträgt und ans Herz legt. Und das hat ein bisschen zu tun mit unserem griechisch prägte Denken. Und Jesus hat das gesagt, Menschen, die hebräisch erzogen sind und hebräisch denken. Und wir griechisch Denkenden, wir neigen ein bisschen zur Schizophrenie. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziertes Wort. Schizophrenie bedeutet, wir versuchen verschiedene Teile, die eigentlich eins sind, mit dem Messer zu teilen und in verschiedene Pakete zu machen. Und so sagt der griechisch Denkende, ja, das ist jetzt das Äußere, das ist das Innere und das sind verschiedene Sachen und das können wir in Stück halbieren und da ist die Seele und da ist das Herz und da ist der Körper und so weiter. Und wenn man jetzt einen griechisch denkenden Mensch nimmt und der sagt einem Hebräer, hey, es kommt doch auf dein Herz drauf an. Die äußere Handlung von der Taufe, das ist doch gar nicht entscheidend. Es kommt doch auf dein Herz drauf an. Wisst ihr, was ein Hebräer denn sagt? Er sagt, hä? Du bist doch ein Mensch. Du bist doch nicht zwei Menschen, ein inneren und ein äußeren. Du bist doch einfach du. Ein Mensch. Und das, was du bist, besteht aus einem sichtbaren Teil, aus einem unsichtbaren, verborgenen Teil. Du bist ganz Mensch, ganz Körper, ganz Herz, ganz Seele. Aber es ist einfach einer, der da ist. Und du kannst doch nicht einfach den äußeren Teil nehmen und rausschneiden oder separat behandeln. Das heisst, wenn jemand von uns denkt, ich muss mich nicht taufen lassen, weil sie aufs Innenleben darauf ankommt, dann stimmt das ein Stück weit schon, weil der innere Teil ist viel wichtiger oder irgendwie der grössere Teil, der substanziellere. Aber der, der so denkt, hat eigentlich nicht verstanden, wie ein Mensch funktioniert. Ein Mensch ist einer. Und wenn Jesus sagt, lass dich taufen, dann ist das etwas Ganzheitliches, wo der Fokus legt auf das Sichtbare, was aber untrennbar mit dem Inneren verbunden ist. Der geistliche Prozess, der passiert, können wir so nennen. Er bedeutet, wie Jesus sterben und auferstehen und nur wegen Jesus sterben und auferstehen. Taufe bedeutet, ich komme unter die Oberfläche, ich verschwinde, ich stirb, ich gehe in den Tod und ich stand auf zu neuem Leben. Ich komme als ganz neuer Mensch aus dieser Taufe raus. Es verändert sich etwas fundamental, wer ich bin. Aber dass das passieren kann, muss Jesus vorausgehen und den Weg frei machen. Und wegen dem kann das, was mit der Taufe passiert, nur passieren, weil Jesus uns vorausgegangen ist. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, ist unsere Taufe, unser Tod, nicht etwas, was das Ende ist, sondern etwas, was auch in die Auferstehung weitergeht. Also die Auferstehung ist nur wegen Jesus möglich. Und mit der Taufe gehen wir den Weg nach, wo Jesus vorbereitet hat, mit dem, was er gemacht hat. Im Römer 6 ist das wunderschön auf den Punkt gebracht vom Paulus, der das geschrieben hat. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Unter der Oberfläche sie begraben sie. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und jetzt merken wir, dass wir auch wieder aufpassen müssen, dass wir nicht wieder in unser griechisches, leicht schizophrene Denken hineinkommen. Nämlich, wenn wir merken, dass Taufe uns neu macht, uns zu einem neuen Mensch macht, dann bedeutet das auch wieder, inklusive einem sichtbaren Teil von dem Menschen, wo wir sind. Auch hier geht es jetzt darum, dass wir nicht ein Leben weiterleben, das komplett unerlöst ist, was der sichtbare Teil anbelangt. Und dann sagen, aussen ändert sich nicht, aber ich berufe mich auf mein absetzierte Herzteil und sage, aber der ist ja wenigstens neu und erlöst. Sondern auch dort müssen wir merken, dass wenn Jesus von Erlösung spricht, dann meint er immer das Ganze, Sichtbare und Unsichtbare. Und aus dem heraus kommt unsere Herausforderung, nicht uns zu berufen oder zufrieden zu sein, dass wir ja auf ewig gerettet sind, dass unser Herz neu ist, sondern dass das, was da innen unter der Oberfläche neu ist, dass das auswirkt und eine Einheit bildet mit dem sichtbaren Teil. Und aus dem heraus sind wir herausgefordert, schaff daran, dass die Erlösung über die Oberfläche kommt, in die sichtbare Leben und dort auch erneuernd wirkt. Es ist ein Prozess, die Taufe, wo der Heilige Geist eine Schlüsselrolle einnimmt. Johannes 3, Vers 6, dort heißt es, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und das ist in dem Sinn wichtig, dass wir merken, dass der Prozess, den wir gehen, wenn wir von Glauben reden, von Erneuerung reden, von neuem Leben reden, dann ist das nicht etwas, was mit unserer Einstellung zu tun hat, dass wir anfangen, einfach anders denken aus uns raus oder an etwas anderes glauben. Sondern Taufe ist ein Prozess, der von aussen passiert. Da kommt der grosse Gott im Heiligen Geist in unser Leben von aussen rein und macht etwas neu. Das heisst, Taufe und Neugier ist etwas, was mit uns passiert, wo etwas von außerhalb von uns kommt und etwas mit unserem Leben macht. Es ist nicht nur ein geistlicher Prozess, etwas, was mit uns zu tun hat. Und wegen dem ist es auch etwas, was ganz, ganz gut zu Pfingsten passt. Ich finde das super, Regula, wie du den Pfingsttext gelesen hast. Wir lesen ja meistens, also wenn wir von Pfingsten reden, und uns jemand fragt, was ist Pfingsten, dann sehen wir meistens die ersten 11 Verse vom 2. Kapitel von der Apostelgeschichte. Nämlich dort, wo der Geist auf die Jünger fällt, die versammelt sind und sich das im Feuer zeigt, wo für ihnen ist und in dem Brausen. Und das ist Pfingsten. Aber Pfingsten ist ein ganzer Tag. Und wenn wir schauen, was noch alles an dem einen Tag passiert, oder im Vers 41 heißt es sogar, an diesem Tag, um den ganzen Tag zusammenzufassen, oder? An dem Tag wirkt der Geist noch ganz anders weiter. Nicht nur in der Kraft und Vollmacht, die auf die Jünger fällt, sondern auch in der Buße, die Zuhörer machen, dass sie überführt werden, dass das, was der Petrus sagt, richtig ist. Und dass sie anfangen an das Glauben und dass sie sich taufen. All das ist Teil von dem einen Tag. All das ist Teil von dem einen Wirken, von dem Pfingstwirken vom Heiligen Geist. Kraft, Buße, Lebensveränderung, Erneuerung, all das passiert an dem einen Tag. Wir sind noch nicht fertig. Ein wichtiger Aspekt von der Taufe fehlt noch, damit man das Bild vollständig haben. Das ist so ein Aspekt, den ich von meinem Kirchengeschichtslehrer, das ist eins von meinen Lieblingsfächer gesehen in der Ausbildung, mir mitgegeben hat. Er hat immer wieder Bezug genommen auf die damals also wie Baptisterien gebaut worden sind in der frühen Kirche. Baptisterien, das sind die separaten Räume, die mit der Kirche verbunden sind oder schon gebaut worden sind, bevor es eigentliche Kirchgebäude gegeben hat. Und da gibt es in der Archäologie gibt's ganz alte Gebäude, die man gefunden hat. Das ist eins der Beispiele, die man hier sieht. Und die Art, wie sie damals die Taufbäder gebaut haben, die zeigen etwas vom Verständnis, das die Leute damals hatten, was Taufe ist. Und was spannend ist, wenn ihr es anschaut, es gibt einen Eingang und einen separaten Ausgang von diesem Taufbecken. Und das hat damit zu tun, dass man eben reingeht auf der einen Seite und auf einer anderen Seite wieder rauskommt. Und ich stelle mir vor, dass in diesen Taufveranstaltungen, in diesen Tauftreffen, die Menschen rein sind und auf der anderen Seite empfangen worden sind. Von den Menschen, die schon geglaubt haben. Sie sind allein reingegangen und sie sind reingekommen in eine Gemeinschaft. Taufe ist also nicht nur etwas, was ich mich verändere innerlich, sondern Taufe ist der zentrale Weltenwechsel von einem Menschen. Er geht von der einen Welt in eine andere Welt. Und so entsteht das Bild von dem, was Taufe ist. Die Taufe ist das sichtbare Teil von einem geistlichen Prozess, in dem wir wie und nur wegen Jesus sterben und auferstehen und durch die Kraft des Heiligen Geistes Teil einer neuen Gemeinschaft werden. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mich hinweise auf unsere Taufe. 25. August taufen wir als Gemeinde wieder. Und wenn ihr jetzt in dem Hören merkt, dass Taufe ein Thema ist für euch, dass ihr vielleicht sehr griechisch gedacht habt, und den Teil ausklammert haben und denkt, oft, das kommt ja nicht so drauf an. Oder auch sonst merkt, ihr seid an diesem Thema dran, dann bitte ich euch, euch anzumelden, gebt dem Sekretariat Bescheid, am besten bis Ende Juni, dass ihr euch möchtet taufen lassen, dass wir unsere Taufe vom 25. August können feiern. Ich würde übrigens nicht Taufe machen, das machen dann andere. Nur so. Jetzt sind wir immerhin schon 3 oder 4, gell, die dann das gemacht haben. Also, Taufe, 25. August. Und ich möchte jetzt das ganze Taufverständnis mit einem Bild zusammenfassen, wo das Ganze sehr gut sichtbar wird. Taufe ist wie eine Furt auf einem langen Weg. Jünger von Jesus sein, das bedeutet unterwegs sein, auf einer langen Strecke. Es gibt eine lange Strecke vor dieser Furt, die an das wilde Wasser anführt, wo man nur durchs Wasser ans andere Ufer kommt und es geht noch weiter. Taufe ist nur ein Schritt auf dem langen Weg von der Nachfolge von Jesus. Es ist nicht alles, es ist nur ein Teil vom Ganzen. Das heisst, als ein Mensch, wo mit Jesus unterwegs bin, bin ich immer unterwegs. Man ist gleich unterwegs. Aber die Reise nach dieser Furt, nach der Überquerung von dieser Furt durch Taufe, führt uns auf einen anderen Boden, aufs Königreich, ins Königreich von Gott. Nachher ist alles gleich, weil ich bin genauso unterwegs, dass ich jeden Tag lerne, Jesus besser zu verstehen. Und der Weg, der führt irgendwann mal zum Punkt, wo ich merke, jetzt muss Jesus in mein Leben kommen und mich neu machen und ich gehe durch die Furt. Und nachher gehe ich weiter, Schritt für Schritt und werde mit jedem Schritt auf Jesus zu, ihm ein Stück ähnlicher. Ich möchte also etwas kritisch sagen. Ich bin Christ. Das finde ich eine sehr problematische Aussage. Es hat etwas Heikles, wenn man das so also sagt. Wenn ich nämlich sage, ich bin Christ, dann tönt das sehr statisch. So etwas, wo überhaupt keine Bewegung stattfindet. Ich bin Christ, da hat man das Gefühl, dass es beim Christsein einfach darum geht, eben durch die Furt durchzugehen. Und das ist die einzige Bewegung, die es je im Leben von einem Christ gibt, die bedeutet, ans andere Ufer zu kommen. Fort stand ich rum und dann muss ich mich einmal in meinem ganzen Leben bewegen. Ich entscheide mich für Jesus und das ist die Bewegung, die es war. Und dann bleibe ich so, wie es war. Ich bin Christ. Ich möchte euch eine Alternative vorschlagen. Wenn euch jemand nach eurem Glauben fragt, sagt doch in Zukunft, ich werde Christ. Oder vielleicht noch eher, ich bin am Christ werden. Und wenn wir so denken und handeln merken, merken wir, dass die Menschen, die noch auf der anderen Seite sind von der Furt, dass das nicht Menschen sind, die schlechter sind wie wir oder die es noch nicht begriffen haben. Sondern sie sind einfach an einem anderen Punkt der Reise. Aber sie sind auch unterwegs. Sie sind auch am Werden wie Jesus, wie sie auf dem Weg sind. Und wir beten darum und ringen darum, dass sie den Weg in die Erneuerung auf den neuen Boden finden und dann auch weiter auf dem Weg sind. Auch wenn wir an das Bild von der Wiedergeburt denken, wo der Text aus dem Johannes, den ich fortgelesen habe, den vorkommt, oder? Das ist klar, oder? Bei einem Baby geht es nicht nur um die Geburt, sondern das sind Monate von der Schwangerschaft, die auch zum Werden von dem Menschen dazukommt. Und wir sind alle einverstanden, dass ein Baby nicht am Ziel ist, sobald es auf der Welt ist, sondern dass es dann weitergeht und dass es unser grösster Wunsch ist, dass es ein Baby kann reifen und kann erwachsen werden und kann lernen. Wir merken sogar, dass Menschen, Kinder krank sind, wenn das Wachsen nicht stattfindet. Der Weg geht weiter. Taufe ist nur eine Furt auf einem langen Weg. Gut. Und das ist jetzt das Bild, das wir haben. Das Verständnis von der Taufe. Und auf dieser Grundlage jetzt entstehen zwei Aufträge oder zwei Aspekte davon, was es heisst, andere Menschen zu taufen. Der erste Teil ist, wir führen Menschen über die Furt. Wir begleiten Menschen auf den neuen Boden. Und ja, wir machen das als ganz, wir begleiten den ganzen Mensch drüber. Nicht nur sein Herz, sondern auch sein äußeren, sein sichtbaren Mensch. Und das heisst, die Handlung der Taufe, die gehört dazu. Die ist ein Teil vom Ganzen. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, Menschen zu begleiten, dass sie das Königreich von Gott verstehen, dass sie wissen, was an dem anderen Ufer ist, was es bedeutet, neu geschaffen zu werden. Und das mit Menschen überall begleiten, ihnen helfen, das zu verstehen, helfen, dass der Geist von außen in das Leben kommen kann. Und dass es nicht nur darum geht, dass die Person anders lebt oder moralisch besser lebt oder einfach die Welt lebt, die auch am Ufer stattfindet, sondern dass wirklich etwas von außen in das Leben hineinkommt und neu macht. Aber wichtig, wir sind nicht Furtwächter. Wir sind nicht Leute, die dort stehen und warten, dass jemand an das Ufer tritt und dann begleiten wir die Person drüber und dann geht sie allein weiter. Unsere Berufung ist, Menschen zu Jünger zu machen. Und dazu gehört das Hingehen, das Taufen und das Lehren als ganzes Paket dazu. Das heisst, wir sind mit Menschen unterwegs, schon weit, weit vor dieser Furt. Und weit, weit nach dieser Furt. Wir bleiben auf dem Weg mit Menschen. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Menschen uns bestimmte Menschen aufs Herz gibt. Menschen vom Frieden, wo er sagt, und das ist eine Person, die du begleiten sollst. Vielleicht nur ein Stück vor der Furt. Vielleicht genau nur durch die Furt. Vielleicht ein langes Stück vor der Furt, durch die Furt und darüber raus. Vielleicht nur weit nach Erde. Aber das ist die Mensch, die du auf dem Weg auf Jesus zu sollst weiterbringen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Berufung, für das wir da sind. Und der zweite Auftrag, der entsteht, das ist die Aufnahme von Menschen in der neuen Welt. Aufnahme von Menschen in der Gemeinschaft der Gläubigen. Taufen bedeutet, wenn ich jemanden taufe, dann sage ich dieser Person, ich heiße dich willkommen in meiner Welt. Willkommen im Reich von Gott. Ich nehme dich in dieser Welt auf. Damals hat es immer wieder auch eine Phase gegeben, wo die Menschen nackt getauft worden sind. Ohne Kleider sind sie in das Wasser gegangen. Und als sie rausgekommen sind, auf der anderen Seite, ist ihnen der Mantel übergelegt worden. Das Symbol von dem Mantel von der Gerechtigkeit. Und die Person ist umgeben worden von Menschen und der Mantel ist umhüllt worden und mit dem ist gezeigt worden, du bist jetzt einer von uns. Du gehörst zu uns. Wir nehmen dich auf. Wir machen dich zu einem Teil von unserem Leben. Du gehörst dazu. Wir geben jemandem Anteil an unserem Leben, an unserem Esstisch, in unserer Gemeinschaft. Wir sagen nicht nur, wenn er aus dem Wasser steigt, schön bist du rübergekommen. Und dann geht die Person weiter und bleibt für sich. Ich habe gerade diese Woche eine Mail bekommen von einem Mann, der geschrieben hat, also unter anderem, ich habe immer wieder Menschen in der Beratung, die sehr einsam sind und dringend stabile und verbindliche Freundschaften brauchen. Und er hat uns dann gefragt, was wir für Angebote als Gemeinde haben. Und wir haben viele Angebote, wo die Menschen mal kommen können, wo es Begegnung geben kann. Letzte Woche habe ich das Berührungspunkt genannt. Das gibt es. Aber wie es denn weitergeht bei diesen einzelnen Berührungspunkten, dass ein Mann nicht da auftaucht am anderen Ufer, ein nettes Schulterklopfen bekommt, schön bist du da, wie heißest du da? Also, tschüss, ich muss jetzt wieder in mein Leben, weil das ist schon voll. Ist schon ausgebucht. Woher sollen wir die Zeit nehmen, jemanden wirklich so zu begleiten? Gell? Unser Leben ist ja wirklich voll. Wie soll das gehen? Jemanden wirklich zu integrieren, wirklich aufzunehmen. Nicht nur einmal zu treffen an einer Veranstaltung, sondern zu sagen, jetzt wirst du Teil von meinem Leben. Und ich bin eine Zeit mit dir unterwegs. Einerseits, wenn es eben ein Mensch vom Frieden ist. Wenn jeder von uns sagt, dass wir nicht viele sind, das dürfen nur Einzelne sein. Und trotzdem, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht neben der Kleingruppe, wo schon so viel Zeit braucht, auch noch irgendein nächstes Gefäß haben und noch regelmässig in eine andere Gruppe kommen. Und in die Kleingruppe irgendwie so jemanden übernehmen, das geht ja auch nicht. So, wir, die hier arbeiten in diesem Gebäude, wir merken das immer wieder. Alle Kleingruppen, die sagen, hey, das geht nicht. Wenn jetzt jemand kommt oder jemand, der noch ein bisschen schräger ist oder ungewöhnlicher, dann das schaffen wir nicht. Das können wir nicht managen, so jemanden aufzunehmen. Die Botschaft bekommen wir. Und wisst ihr was? Ihr habt recht. Das geht wirklich nicht in einer Kleingruppe. Die eine Person wird dann die ganze Kleingruppe bestimmen und umkrempeln. Und Kleingruppe hat ja eine andere Bedeutung. Da geht es darum, dass man sich kennt und trägt. Es hat einen anderen Wert. Aber es braucht irgendetwas, wo eine Gemeinschaftsform da ist, wo mehr ist wie nur zwischendurch einfach mal ein bisschen zusammenkommen und dann geht man ins Leben zurück und wo trotzdem eine andere Gemeinschaft ist für eine Kleingruppe, die überfordert wäre mit so einer Situation. Und ich glaube, dass es für das Gruppen braucht, die genügend klein sind und genügend gross. Grösser wie eine Kleingruppe, wo es mehr Menschen hat, eine grössere Gesellschaft, aber kleiner wie ein Gottesdienst, wo sich ein Einzelner verliert und völlig verloren geht. Und ich glaube, die ergänzende Form von Gemeinschaft, wo ich dafür möchte kämpfen, dass wir die schaffen, die ist mega gut mit dem Bild vom Haus beschrieben. Im Alten Testament und auch im Neuen ist immer wieder mal von den Häusern gedreht. Die bekannteste Stelle kennen wir wahrscheinlich vom Josua, der Nachfolger von Mose im Alten Testament. Und der Josua, der sagt am Ende von seinem Leben oder am Ende von der Eroberung vom Land Israel, sagt er, ich aber und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Und wenn er von Haus redet, dann meint er seine Sippe, seine erweiterte Familie, Geschwister, die Verwandte, Ältere, Mägde und Sklaven, die damals Teil waren von dieser Gemeinschaft. Und das ganze Paket, wenn er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Und meistens lesen wir das nur mit einem Gedanken dahinter, nämlich, dass der Josua das stellvertretend sagt für alle anderen. Oder? Also er ist der Sippenchef und wegen dem sagt er das und die anderen, die müssen dann einfach mitmachen. Aber ich glaube, dass hinter dieser Aussage von Josua eine andere Realität steckt. Nämlich, dass er mit dem auch sagt, ich Gott diene, das schaffe ich nicht allein, aber mit meinem Haus. Mit dieser Gemeinschaft, wir miteinander, wir schaffen das. Wir können den Dienst wahrnehmen, aber nur miteinander. Ich würde gerne Gott dienen, aber ich schaffe das nicht. Aber ich und mein Haus, wir schaffen das. Und das ist die Einladung an uns. Und ich glaube, das ist das, was uns erwartet, wenn wir zusammenspannen und sagen, und wir wollen Menschen, die auf dem Weg sind und triefend und nass und einsam aus dieser Furt raussteigen, auf den neuen Boden vom Reich von Gott. Dass wir erleben werden, wie die Menschen tatsächlich Teil werden von dieser Gemeinschaft. Und nicht einfach da sind und vielleicht nach 2, 3 Jahren ein Jöppli in der Gemeinde übernehmen. Und dann ist gut. Sondern, dass es Menschen werden, die rauskommen und mit uns unterwegs sind. Und mit uns erleben, was es heisst, dass die Erlösung, die Jesus gibt, jeden Bereich vom unsichtbaren und vom sichtbaren Leben durchdringt. Ich sehe mich nach einem Moment, wo wir erleben, dass die Freunde, die Nachbarn, die Menschen um uns herum etwas von dem erfahren und erleben. Und ich wünsche mir das für mich selber. Im 1. Korinther 10 sagt der Paulus, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist's. So sind wir viele ein Leib, wenn wir alle an einem Brot teilhaben. So big mal ist ein Vier von der Gemeinschaft. Mit dem Abendmahl bringen wir zum Ausdruck, wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Gott hat uns zusammengeschmiedet und hat uns miteinander beauftragt, Menschen in die Gemeinschaft mit aufzunehmen. Und wegen dem haben wir heute mal das Abendmahl auch ein bisschen anders vorbereitet, als eine lange Tafel, wo ihr dazutreten könnt. Wir feiern das Abendmahl jetzt folgendermaßen. Wenn ich gebetet habe, dann steht auf und kommt an den Tisch. Und gebt euch zu zweit, gebt euch das Brot und den Traubensaft. Und sprecht euch zu, durch das Blut von Jesus und seinen Tod am Kreuz gehörst du zu der Gemeinschaft der Heiligen oder der Gläubigen. Willkommen. Also geht an und ich möchte euch einladen, geht zu jemandem, den ihr nicht so gut kennt. Also nicht so nett mit dem Ehepartner nebenan, sondern versucht jemanden zu finden, den ihr nicht kennt. Also, und der Rest ist dann nicht gesetzlich, gell? Das muss sich auch geben. Manchmal ist dann doch jemand da, den man kennt, das ist auch gut. Und dann ist man vielleicht zu dritt und das ist auch gut. Dann soll es einfach leben da. Aber geht an und begegnet euch. Und mit dieser Bewegung, die wir an den Tisch machen, bringen wir zum Ausdruck, wir sind ein Leib. Und wir sind von dem einen Jesus durch seinen Geist neu gemacht worden. Und wir stehen auf dem neuen Boden miteinander. Das ist ein Vorschlag von einem Zuspruch. Ihr könnt euch auch etwas anderes zusprechen. Für die, die wollen, können sich auch noch gegenseitig kurz segnen, einfach füreinander beten, für die das wollen. Wir begegnen am Tisch und werden dann direkt weitergehen in eine Zeit, wo wir miteinander nochmal vor Jesus kommen in der Anbetung. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, wir kommen jetzt vor dir als Gemeinde und Gemeinschaft an den Tisch. Und wir feiern, dass wir erlöst sind und dass wir auf dem Weg sind, auf dich zu. Und ich bitte, dass du uns in dem Innen, in dem Abendmahl, in dem Zuspruch, in der Anbetungszeit noch begegnest. Du grosser Gott. Du Gott, der dein Leben gegeben hat für uns. Du Gott, der den Tod besiegt hat und eine Auferstehung nach dem Tod uns zugänglich gemacht hat. Wir gehen den Weg. Wir folgen dir. Amen.